Hare Krishna, willkommen auf dem Ashtangin. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch fürs Kommen und enthusiastische Mitklingen. Mir tun nicht alle Leute leid, die nicht hierher kommen können am Samstag. Entweder weil sie nicht davon wissen oder weil sie sonst wie verhindert sind. Ja, und vielen Dank auch an Sadashiva, der die Möglichkeit arrangiert, dass wir uns überhaupt hier treffen können, dass es einen Tempel gibt, das hier so managt für uns alle. Wir sagen es ihm wahrscheinlich gar nicht oft genug, er braucht es auch nicht hören, weil Krishna kümmert sich um seine lieben Devotis. Aber wir freuen uns alle und sind sehr dankbar. Also ich lese für Chaitanya aus, und für alle auch, Kapitel 3, Vers 33. Sadrisham cheshtate svasya prakriter jnanavanapi prakritim yanti bhutani nigraha kim karishyati sadrisham entsprechend cheshtate versucht svasyaha von seinen eigenen, Prakriti, Erscheinungsweisen der Natur, Gyanavan, Mensch mit Wissen, Api, obwohl, Prakritim, Natur, Yanti, unterziehen sich, Bhutani, alle Lebewesen. Nigraha, Verdrängung. Kim,
was?
Karishati,
kann ausrichten.
Selbst ein Mensch, der in Wissen gründet, handelt seiner Natur gemäß. Denn jeder folgt der Natur, die er entsprechend den drei Erscheinungsweisen angenommen hat. Und jetzt die große Frage von Krishna, die so die Frage dieses Vortrags auch ist. Nigraha kim karishyati. Was kann Verdrängung ausrichten? Erläuterung. Solange man sich nicht auf der transzendentalen Ebene des Krishna-Bewusstseins befindet, kann man nicht vom Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur frei werden. Wie im Herrn im 7. Kapitel bestätigt wird. Daher ist es selbst dem gebildetsten Menschen auf der weltlichen Ebene unmöglich, bloß durch theoretisches Wissen oder durch die Unterscheidung der Seele vom Körper, der Verstrickung Mayas zu entkommen. Es gibt viele sogenannte Spiritualisten, die nach außen hin so tun, als seien sie in dieser Wissenschaft fortgeschritten, die aber innerlich oder im privaten Bereich völlig unter dem Einfluss der Erscheinungsweisen der Natur stehen, die sie nicht überwinden können. Man mag akademisch sehr gebildet sein, doch aufgrund der langen Gemeinschaft mit der materiellen Natur lebt man in Gefangenschaft. Krishna-Bewusstsein hilft einem, sich aus der materiellen Verstrickung zu lösen, auch wenn man im materiellen Leben weiter seinen vorgeschriebenen Pflichten nachgeht. Deshalb sollte niemand, ohne völlig Krishna-bewusst zu sein, plötzlich seine vorgeschriebenen Pflichten aufgeben und künstlich ein sogenannter Yogi oder Transzendentalist werden. Es ist besser, in seiner Stellung zu bleiben und zu versuchen, unter höherer Anleitung Krishna-Bewusstsein zu erreichen. So kann man aus der Gewalt von Krishnas Maya befreit werden. Ich wiederhole nochmal den Vers. Selbst ein Mensch, der in Wissen gründet, handelt seiner Natur gemäß, denn jeder folgt der Natur, die entsprechend den drei Erscheinungsweisen angenommen hat. Was kann Verdrängung ausrichten? wie ihr schon gehört habt, ist der Titel des Vortrags Die Rebellion des Geistes. Und das ist eine Phase im Krishna-Bewusstsein, die wir alle durchmachen. Und es wird gesagt, dass diese Phase, wenn der Geist rebelliert, schmerzhafter ist, als wenn man in der Hölle ist. Es gibt einen Vers von Prahlad Maharaj, der sagt, dass, also Prahlad Maharaj spricht den Vers aus dem Hari Bhakti Sudadoya. Wenn jemand ein Devoti wird, dann wachsen die inneren Feinde. Und sie können so groß werden wie ein Himalaya. So viele Leute geben frustriert auf, weil sie den Kernpunkt nicht verstanden haben. Die sechs Feinde kennt ihr bestimmt. Also Lust, Gier, Zorn, Neid, Verrücktheit und Illusion. Und wie Prahlad Maharaj sagt, wachsen die sogar an, wenn man in Devoti wird. Das ist jetzt erstmal erstaunlich. Eigentlich ist ja, würde man denken, dass diese sechs Feinde schwächer wären, wenn man Devoti wird, weil das ist ja auch das, worum wir uns bemühen. Und das ist ja auch eine Konsequenz von Bhakti-Yoga. Also erstmal verwirrend. Aber irgendwo kann man sich vielleicht auch drin wiederfinden. Denn ihr kennt das vielleicht alle, dass man, wenn man anfängt, Bhakti-Yoga zu praktizieren, nach einer Weile vielleicht sogar schockiert ist. Man schaut in sein Herz hinein und sagt, denkt und merkt, das ist ja wie ein Zoo da drin. Ist ja völlig verrückt, was da abgeht. Also das war vorher nicht so. Ich war total normal. Ich habe niemandem irgendwas Böses gewünscht. Ich war Vegetarier. Ich war Buddhist. Also ich rede jetzt nicht über mich, sondern einfach so eine allgemeine Person. Also, dass man denken mag. Man mag sich an die positiven Eigenschaften erinnern, die man hatte und wundert sich, warum man jetzt scheinbar schlimmer geworden ist als vorher, obwohl man sich bemüht, besser zu werden. Und man sogar die Hilfe von Krishna hat, die ja unschlagbar mächtig ist. Und dann fängt man an, typischerweise so mit den inneren Feinden zu kämpfen. Man versucht, die wegzudrücken, irgendwie zu vermeiden und irgendwie wegzuschieben im Inneren. Und was dann passiert ist, dass die inneren Feinde noch stärker zurückdrücken. Und man dann wie so in so einem inneren Kampf ist mit den inneren Feinden. So ein Hin und Her. Manchmal schafft man es, sie wegzudrücken, und dann kommen sie aber noch stärker wieder in einen hervor. Und Krishna offenbart uns auch immer mehr, je weiter wir voranschauen, die vielen Facetten von dem inneren Ding, die nicht in Ordnung sind. Also am Anfang beschäftigen wir uns damit nicht, oder von Krishna-Bewusstsein. Und da ist man sich auch nicht so bewusst über diese inneren Fehler und Schwächen. Das ist auch ein Grund, warum wir plötzlich stärker erscheinen können oder stärker werden können. Also einerseits, weil wir plötzlich hinschauen, wo wir vorher gar nicht hingeschaut haben. Und andererseits, weil wir eben uns in diesen Kampf begeben und die dadurch auf irgendeine Weise immer stärker zu werden scheinen oder werden. Und das hat Krishna in der Bhagavad Gita gesagt, Nigraha kim karishati. Was kann Verdrängung schon erreichen? Also was kann dieser Kampf mit den sechs Feinden, können wir den überhaupt jemals gewinnen? Also die versuchen wegzukriegen durch so eine Verdrängung oder durch ein Besiegen des Kampfes. Und es gibt einen Effekt in der Psychologie, kennt das vielleicht, dass immer wenn Psychologen was rauskriegen, dann geben die dem Effekt einen Namen mit irgendwas und dann Effekt dahinter. Einer dieser Effekte, der heißt der paradoxe Rebound-Effekt. Paradoxic Rebound-Effekt. Und einfacher ausgedrückt könnte man sagen, der Boomerang-Effekt. Also paradox, weil es nicht nachvollziehbar ist, und Rebound ist eigentlich genau das drückt oder drückt diesen Boomerang-Effekt aus, nämlich sobald man versucht, nicht an etwas zu denken, kommt dieser Gedanke noch stärker zurück. Genau wie wenn man im Boomerang weg, also schmeißt, kommt der wieder zurück. Und das ist sogar, dann denkt man am Ende sogar stärker darüber, als wenn man versucht, absichtlich darüber zu denken. Und es gab verschiedene Studien, eine Studie, die Wahrscheinlichkeit, oder haben sie herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit von jemandem zu träumen, in den man verliebt ist, ist höher, wenn man sich vornimmt, nicht über die Person nachzudenken, als wenn man sich vornimmt, über die Person nachzudenken. Dann gab es noch eine Studie mit Schokolade. Und da wurden verschiedene Leute ins Labor eingeladen und ihre Aufgabe war es, oder das ist das, was denen gesagt wurde, dass sie Schokoladen verkosten sollten. Also sie hatten zwei verschiedene Bonbons und die sollten rauskriegen, welches schmeckt ihnen besser. Und vorher, das war Teil des Experiments, das weiß nicht, also sie wussten zumindest nicht inwieweit, warum, vorher sollten sie 5 Minuten lang reden. Entweder über was auch immer, ihnen gerade einfiel, oder über Schokolade, oder eben nicht über Schokolade. Also sie sollten 5 Minuten über irgendwas reden und manche durften eben nicht über Schokolade reden. Das ist jetzt das, was für uns interessant ist, weil sie ja genau das probiert haben, was wir versuchen mit den 6 Feinden manchmal, die so wegzudrücken oder zu kämpfen. Nicht darüber nachzudenken, was auch immer uns Negatives so stört. Und dann kam sie in einen Raum und da standen 2 Schalen. Und in beiden Schalen waren 20 Bonbons, die man einzeln verpackt, sodass die danach zählen konnten, wie viel die gegessen haben. Habt ihr eine Idee, welche Gruppe die meisten Schokoladenbonbons verkosten musste, um rauszukriegen, welche besser schmeckt?
Die nicht über Schokolade.
Genau, also die, die nicht über Schokolade nachdenken sollten. Die haben am Ende mehr Schokoladenbonbons gegessen, also die durften so viele essen, wie sie wollten, um rauszukriegen, welche ihnen besser schmeckt. Und die wussten jetzt nicht, dass das gemessen wird, sondern dachten, es geht wirklich nur um irgendwie eine Vermarktung von Schokolade oder so. Und die, die halt nicht über Schokolade nachdenken, sollten die 5 Minuten, also nur diese 5 Minuten, man muss mal überlegen, das ist so eine kurze Zeit und schon hat sich das ausgewirkt darauf, wie viel Schokolade die dann gegessen haben in der Verkostungsphase sozusagen. Das Gleiche wurde auch schon mal untersucht mit Schubladendenken und Stereotypen. Wir haben ja alle so unsere Stereotypen, unsere inneren Kategorien, wo wir andere reinstecken. Und meistens, also wir alle sind uns wahrscheinlich einig, dass das nicht unbedingt förderlich ist immer, wenn man dann manchmal jemanden in der Schublade steckt und dann merkt man spät, ups, passt gar nicht rein, war viel zu voreilig. Und dann versuchen wir manchmal, unser Schubladendenken wegzudrücken. Und dann kann es sein, dass es viel stärker wiederkommt. Und das haben die untersucht in einer Studie, da haben die den Leuten ein Foto von einem Mann gezeigt, der halt so typische Stereotypen bedient hat. Und in der Studie stand jetzt nicht was, aber kann man sich jetzt irgendwas überlegen. Und die sollten einfach mal sich überlegen, wie ein Tag im Leben dieses Mannes wohl aussieht. Und denen wurde entweder gesagt, sie sollen einfach losschreiben, oder denen wurde gesagt, sie sollen darauf achten, nicht Stereotype zu produzieren. Und die, die eben darauf achten sollen, keine zu produzieren, keine Stereotype, haben umso mehr Vorurteile in ihre Beschreibung über den Tag des Mannes halt reinfließen lassen. Und später, im zweiten Teil der Studie, sollten die in einem Raum sich einen Sitz aussuchen und diejenigen, die nicht über Stereotype nachdenken durften und mehr dann niedergeschrieben hatten, die haben dann einen Stuhl ausgesucht, der, habe ich schon gesagt, dass der Mann auch in dem Raum saß? Nee, ne? Also der Mann saß auch in dem Raum und alle anderen Stühle waren leer. Und die sozusagen nicht negativ denken sollten über den, die haben sich dann am weitesten weg von ihm gesetzt. Weil sie sozusagen die meisten Stereotype produziert haben. Und das, da kann man sehen, wie nutzlos das eigentlich ist. Also, ihr fragt euch vielleicht, warum ich das euch hier erzähle. Krishna hat das ja schon gesagt in der Bhagavad Gita. Genau, das ist nur eine Untermalung dieses Punktes. Ich finde es immer ganz interessant und das überzeugt dann noch die letzte Ecke des Geistes zu hören, dass das sogar auf so eine einfache Weise sogar bestätigt werden kann. Ist die Frage vielleicht, wieso? Also wie kann das passieren? Warum ist es so, dass wenn wir uns vornehmen, nicht über irgendwas nachzudenken oder nicht irgendwas zu empfinden, wir das noch stärker empfinden? Und eine Theorie dazu ist, dass wir halt, wir haben unser bewusstes Denken, das ist jetzt bei euch allen aktiv, ihr sitzt hier gerade aufrecht und versucht oder konzentriert euch. Und dann gibt es aber noch ein unterbewusstes Denken und das kümmert sich so um verschiedene andere Sachen, das ist wie so ein Monitor. Und dieser Monitor, dem kann man eben bestimmte Aufgaben zuteilen. Und wenn man dem jetzt die Aufgabe gibt, achte darauf, dass ich das und das nicht denke, dann ist der Monitor die ganze Zeit auf an so einer Hab-Acht-Stellung und sucht nach diesem Gedanken, den ihr nicht denken sollt, um dann sozusagen Alarm zu schlagen, Achtung, sollst du ja nicht. Das heißt, dieser Gedanke ist die ganze Zeit in uns unterbewusst aktiv. Und deshalb sind wir sozusagen auch geneigt dazu, dass sozusagen wir mehr diesen Gedanken dann auch denken, weil er halt immer so in uns drin ist durch dieses Programmieren, dass wir den sozusagen nicht denken sollen. Und es ist auch so, wenn das bewusste Denken mal so, ich sage mal, wenn wir müde sind und ein bisschen schwach wird oder wir einfach nur so vor uns hin denken und entspannen, dann schaltet oft das Gehirn um auf diesen Monitor und auf das Unterbewusste. Na, was läuft denn dort so ab? Nach dem Motto, der große Bildschirm ist leer, wir schalten mal auf den kleinen Bildschirm. Und dann sehen wir eben dort das, was wir nicht denken wollten. Wundern uns und denken, Mist, das wolltest du ja nicht mehr denken. Und jetzt denkst du das ja schon wieder. Und dadurch denken wir dann auch, weil es immer wieder passiert, dass wir immer wieder da zurückkommen und der Geist dann immer wieder zeigt, ach guck mal, du denkst schon wieder das, was du eigentlich nicht denken wolltest. Denken wir irgendwann, siehst du, das stimmt doch. Obwohl wir das eigentlich, also wenn man zum Anfang zurückgeht, haben wir das ja selber uns eingebrockt. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo viele Devotis dann Zweifel kriegen. Siehst du, das stimmt doch, ich bin doch einfach schlecht. Ich sage jetzt mal so ein globales Wort, das könnt ihr euch alle ausfüllen mit was auch immer. Und eigentlich ist das nur die Art und Weise, wie der Geist funktioniert. Und das ist das, glaube ich, und das ist auch, was Prahlad Maharaj meint, dass viele eben frustriert aufgeben, die inneren Feinde wachsen, dann geben viele frustriert auf, weil sie den Kernpunkt nicht verstanden haben. Was ist jetzt dieser Kernpunkt, könnte man sich fragen. Was meint Prahlad Maharaj damit, den Kernpunkt zu verstehen, statt entmutigt aufzugeben oder frustriert aufzugeben? Oft kommen dann auch Devotis und sagen, ach, du musst einfach deinen Geist beherrschen. Dann passiert das nicht. Aber das ist ja genau das Problem. Das geht nicht. Also man kann den Geist nicht vorschreiben, was er zu tun hat. Das sagt ja auch Krishna zu Arjuna in der Bhagavad Gita, dass der Geist schneller ist als der Wind. Und hier ist ein ganz interessanter Vers, der von Rupa Goswami, der uns einen Hinweis dazu gibt, wie wir damit umgehen können. Den kennt ihr bestimmt oder habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ich chatte den mal und frage euch dann mal, wo der steht. Vielleicht weiß es ja jemand. Also Muni darf es nie sagen und Tush Doni, weil wir haben es im Auto schon besprochen. Vacho vegam, nasakroda vegam, jiva vegam, udarupasta vegam, etan veganyo vishaheta dira, sarvam apimam pritivim sashishyat. Weiß es noch jemand außer Chaitanya? Nektar der Unterweisung. Genau. Danke. Also vielleicht der erste Vers. Und zwar heißt dieser Vers, eine nüchterne Person, und jetzt werden verschiedene Dränge aufgezählt, der Drang zu sprechen, Zorn, die Verlangen des Geistes, der Zunge, des Bauches und der Genitalien, erdulden kann. Also eine Person, die diese Dränge erdulden kann, ist qualifiziert, andere zu unterrichten. Und das interessante Wort jetzt hier ist Vishaheta, also erdulden. Also auch Rupa Goswami sagt uns, nicht, dass jemand, der qualifiziert ist, ein Guru zu sein, diese sechs Feinde ausradiert hat oder den Kampf gewonnen hat im Inneren, sondern der kann das einfach erdulden. Also Vishaheta. Das heißt im Englischen tolerate. Und tolerate heißt ja auch im Deutschen zulassen. Also man lässt sozusagen das, was im Inneren passiert, einfach zu im Inneren und sagt sich einfach, na und. Im Sinne von, dass man diese Dränge nicht irgendwie anhält, sondern auf eine bestimmte Art und Weise mit denen umgeht. Nämlich, und das ist jetzt, sag ich mal so, der Kernpunkt, den Prahlad Maharaj meint, den man verstehen muss, sich nicht damit zu identifizieren. Weil das ist eigentlich das Hauptproblem, wo die Feinde ihre Kraft herkriegen, ist, dass sie uns einreden, dass das wir sind. Und das ist eigentlich auch das, was uns die Angst macht, dass wir das sind. Und wenn wir verstehen, das bin nicht ich, was auch immer da in meinem Inneren vorgeht, das bin nicht ich, also diese materielle Ebene der Psyche, das bin nicht ich. Ich bin eine spirituelle, ewige Seele, die eigentlich immer glücklich ist und unberührt von all dem, was auf der materiellen, menschlichen Psyche-Ebene abgeht. dann können wir diesen inneren Feinden auch die Kraft nehmen, uns so zu beunruhigen. Also meine Gottschwester Bhanu Nandini hat Satchitananda Swami mal gefragt, was können wir denn machen, wenn wir den Zweifel haben, dass wir nie rein im Inneren wären und dass wir es nie schaffen, sozusagen. Und er hat gesagt, na, wir müssen uns aufhören, einfach mit diesen Unreinheiten zu identifizieren. Das ist das eigentliche Problem. Gibt es auch noch eine andere kurze Anekdote mit Srila Prabhupada. Da kam einmal ein Devote zu ihm und hat gesagt, oh Srila Prabhupada, ich verspüre überhaupt keine Lust mehr. Also der Devotee war sozusagen ganz stolz darauf, dass er überhaupt keine Lust mehr verspürt und hat gedacht, das muss ich jetzt Srila Prabhupada erzählen. Oh Prabhupada, ich verspüre überhaupt keine Lust mehr. Und Srila Prabhupada hat geantwortet, vielleicht solltest du dann mal zu einem Arzt gehen. Genau. Also das zeigt auch Srila Prabhupadas Haltung dazu. Also das ist was also es ist nicht nur sozusagen unser Idealzustand, frei von den Drängen zu sein, sondern das ist sogar unmöglich. Also das ist auch, was Srila Prabhupada damit ausdrückt. Das geht nicht. Also wenn das der Fall wäre, dann ist wahrscheinlich, stimmt wahrscheinlich was nicht mit. Das ist sozusagen seine Reaktion gewesen mit der Person. Ich habe jetzt wieder noch, also ja, je mehr wir sozusagen versuchen, eine innere Erfahrung loszuwerden, desto stärker wird sie. Das wurde auch mal an Leuten, die meditieren und sozusagen sich dessen bewusst sind, weil das an sich ist ja, sage ich mal, man könnte sogar sagen, erstmal ein materielles Wissen oder eine materielle Technik, erstmal so dieses, wie gehe ich mit dem Inneren um. Und dann gibt es ja verschiedene Leute, die meditieren. Da wurde einmal untersucht, ob es einen Unterschied gibt, wie lange man es schafft, seine Hände in Eiswasser zu halten, je nachdem, ob man Meditationserfahrung hat oder nicht. Und die halt Meditationserfahrung hatten, also die schon eine Weile meditierten, die haben es eben geschafft, länger in diesem Eiswasser ihre Hand zu behalten, als Leute, die das nicht geschafft haben. Vor allen Dingen auch, weil diese Gruppe der Meditierenden, oder die haben sozusagen nicht versucht, diesen Schmerz, weil es ja weh tut, zu unterdrücken, sondern die haben einfach den aus so einer Distanz beobachtet. Wir würden vielleicht sogar sagen, aus so der Seelenbeobachterperspektive oder der Seele. Und dadurch waren die sozusagen nicht so berührt im Inneren. Und das Gleiche auch mit heißen Temperaturen. Also beim Meditieren mussten die Temperaturen höher drehen, um, bis die Schmerzen den gleichen Ort von Schmerz im Gehirn signalisiert haben, wie bei Nicht-Meditierenden. Die Antwort ist also, die Wahrscheinlichkeit, etwas zu denken, was wir nicht denken wollen, können wir dadurch verringern, indem wir uns die Erlaubnis geben, dazu das zu denken. Nicht nach dem Motto, das ist toll, ich tue jetzt meinen Zorn zelebrieren, also das wäre jetzt eine Übertreibung dessen, was ich gerade gesagt habe, sondern Probability. Also, sondern eine Loslösung gegenüber dem Geist zu haben und einfach sozusagen die Kontrolle über unseren Geist abzugeben und nicht zu versuchen, den zu kontrollieren und dann entspannt das alles und man ist nicht in diesem ständigen Kampf mit dem Geist und den sechs Feinden, sondern man ist einfach fokussiert auf was anderes. Man hat dann auch erstmal wieder, dann fällt einem irgendwann mal auf, was mache ich eigentlich? Weil Bhakti-Yoga besteht nicht aus einem Kampf mit dem Geist oder den sechs Sinnen oder sechs Feinden oder den Sinn, sondern Bhakti-Yoga besteht eigentlich aus was ganz anderem. Bhakti-Yoga ist eigentlich ein Hören und Chanten über Krishna. Und dann, wenn der Fokus dann einfach sich wechselt, dann ist man sozusagen frei, Sadhana zu praktizieren und wirklich Fortschritt zu machen. Adi Purusha hat das mal total schön ausgedrückt, dass man sich sozusagen nicht so in diese Geschichte des Geistes reinziehen lässt, sondern eine innere Distanz dazu hat. Und er sagt, was auch immer im Geist gerade passiert oder in der Psyche, dann ist das ist vielleicht nicht so erhaben, wie ich gerne wäre, aber ich werde trotzdem Krishna dienen, auch wenn ich nicht die Psyche eines Heiligen habe. Es gibt auch Dämonen, die Krishna dienen. Also werde ich Krishna trotzdem dienen. Es ist das Recht von jedem Lebewesen Krishna zu dienen. Jeder kann Krishna dienen. Das ist sozusagen die Art Loslösung, zu der wir hin müssen, um uns von diesem inneren Krampf nicht zerreißen zu lassen. Dass man einfach, wenn sozusagen eine innere negative Erfahrung auftritt, die man eigentlich versuchen würde zu vermeiden oder wegzudrängen, sich zu sagen, okay, dann ist es, da ist es also wieder. Okay, so funktioniert halt die Psyche. Ist halt so. So, wie kann ich jetzt weiter chatten und hören? Statt eben in dieses, da so reinzugehen, oh nein, schon wieder. Oh, das hätte ich doch schon längst überwinden müssen. Andere haben das überhaupt nicht mehr. Oder man sieht es ihnen zumindest nicht an. Das war ja klar. Ich komme ja auch aus so einer schrecklichen Familie oder was auch immer man dafür Gründe hat. Neulich habe ich auch so ein Brot gegessen, das hat mich wahrscheinlich beeinflusst. Findet jeder so seine Gründe, wo das herkommt. Und dann denkt man, hat man schon 15 Minuten seines Lebens für Krishna verloren, damit sich zu ärgern, dass man irgendeinen negativen Gedanken hatte. Und ein fortgeschrittener Devoti, der, wenn da sowas kommt, da zuckt er einfach mit Achseln und macht weiter mit seinem Dienst. Unser Problem ist sozusagen nicht, oder unsere Aufgabe ist nicht, zu versuchen, die unreine Materie in uns zu subtrahieren, sondern unsere Aufgabe ist, Krishna zu addieren. Srila Prabhupada hat auch mal so schön gesagt, alles plus Krishna ist gleich Vrindavan. So wie ich glaube 1 plus 3, 4 ist, ne? Oder 2 plus 3, 5. Irgendwie so eine Gleichung dazu. Das ist wie, jetzt komme ich nochmal mit so einem wissenschaftlichen Fakt, die das nicht interessiert, verzeiht mir bitte, die das interessiert hier für euch. Menschen, die verschiedene Diäten ausprobieren während ihres Lebens, nehmen im Durchschnitt mehr zu als Menschen, die nicht verschiedene Diäten ausprobieren. Und warum? Also Psychologen gehen davon aus, weil sie eben immer versuchen, fettmachendes Essen zu vermeiden. Also statt sich darauf zu konzentrieren, was sie essen sollten, um gesund zu sein, konzentrieren sie sich auf das, was sie nicht essen sollten, damit sie fett werden. Und dann passiert genau das, was ich vorhin so ausführlich erklärt habe. Dass man dann immer mehr daran denkt, was sozusagen schlecht für einen wäre, und dann auch immer mehr einen Wunsch danach entwickelt. Wir denken auch, also oft denken wir auch, dass irgendwas Negatives in uns erst weggehen müsste, bevor wir wirklich Fortschritt machen können oder bevor wir uns wirklich hingeben können. Erst muss das Innere weggehen oder bevor ich wirklich mich beim Chatten konzentrieren kann, muss ich erst ausgeschlafen und wach sein oder mein Rücken darf nicht mehr so wehtun. Dann kann ich mich erst so richtig konzentrieren. Und das ist auch so eine Aussage, dass das nicht unbedingt wahr ist. Dass man auch gleichzeitig beide Erfahrungen haben kann. Dass man die einfach sozusagen annimmt und entspannt über diese negative Erfahrung und dann sozusagen gleichzeitig sich auch auf dieses Positive konzentrieren kann. Schon 5, okay. Ich habe eine kleine Übung, die ich mit euch gerne machen würde, um das jetzt mal auszuprobieren. Das sind so 5 Minuten Meditation. Und dann habe ich noch was Kleines über Krishna mitgebracht. Ich mache dazu mal eine Meditationsmusik an. Ihr könnt euch derweil schon mal bequem hinsetzen.
Wo ist jetzt laut hier? Ist der hier? Ich kann das jetzt laut hier üben.
Also ich würde das gerne jetzt nochmal mit euch ausprobieren. Und zwar, also erstmal bequem hinsitzen, habt ihr schon gemacht. Und dann würde ich euch bitten, dass ihr euch mal irgendwas erinnert, was ihr normalerweise versucht zu vermeiden. Irgendeine Erfahrung. Es kann ein körperlicher Schmerz sein, Vielleicht habt ihr so ein Knie, was immer weh tut und ihr versucht diesen Schmerz immer innerlich wegzudrücken. Oder irgendein Gefühl, ein bestimmter Gedanke, den ihr habt, öfters, wo ihr denkt, diesen Gedanken sollte ich eigentlich nicht haben, den will ich nicht haben, den versuche ich immer wegzudrücken. Das muss jetzt nicht das größte Problem eures Lebens sein, sondern einfach so eine typische Sache, die ihr unangenehm findet und die ihr versucht, so loszuwerden innerlich. Und jetzt, wenn ihr das habt, würde ich euch bitten, noch einen gegenteiligen Gedanken oder Gefühl zu finden. Irgendetwas Positives. Ich sage jetzt nichts Spezielles, damit jeder von euch das selber finden kann. Das kann ein Gedanke an natürlich Krishna sein, ein Devotee, den ihr besonders mögt, Deity. Kann auch einfach so ein Gefühl der Barmherzigkeit sein, dass ihr fühlt, dass von manchen Devotees ausgeht oder ein Gefühl von Liebe und Verbindung mit einem guten Devotee-Freund. Irgendetwas, wo ihr sagt, dieses Positive würde mich erfüllen und das und sozusagen das andere heilen. Wenn ihr Angst habt, könnt ihr auch sagen, so, ihr wollt Mut in euch hineinbringen. Oder wenn ihr einen körperlichen Schmerz habt, dann vielleicht von annehmen. Irgendetwas, was euch richtig erscheint und anziehend ist. Und wenn ihr das dann habt, dann achtet bitte einfach mal nur auf euren Atem. Achtet drauf, wie jeder Atemzug in den Körper hineinkommt. Und auch den Körper wieder verlässt. Achte darauf, wie es sich anfühlt zu atmen. Erlaubt euch auch jeder anderen Wahrnehmung im Körper oder Bilder im Geist wahrzunehmen oder Dinge, die ihr hört oder riecht. Und jetzt lade ich euch ein, dieser positive Gedanken oder dieses positive innere Bild, das ihr euch rausgesucht habt, in euch, also in Gedanken wach zu machen, also in eure Gedanken hineinzubringen. Und es gibt verschiedene Wege, wie ihr das machen könnt. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, an eine Zeit, in der ihr euch mal auf eine bestimmte Art und Weise gefühlt habt oder diese Erfahrung gemacht habt. Oder ihr könnt an jemanden denken, der diesen Zustand in euch inspiriert, oder an sein Symbol oder ein Deity, oder vielleicht ist es auch ein bestimmter Gedanke, könnt ihr euch diesen Gedanken im Inneren sagen. Nehmt euch ein paar Augenblicke Zeit, um diese Erfahrung im Geist und im Körper zu spüren. Wie fühlt es sich an, im Körper und im Geist? Welche Gefühle habt ihr? Aufmerksamkeit jetzt wieder zum Körper und dem Atem. Und achtet einfach auf euer Ein- und Ausatmen. Bemerkt, wie es sich anfühlt, ein- und auszuatmen. Und bemerkt jede andere Wahrnehmung oder Dinge, die ihr hört, seht. Und erinnert euch jetzt bitte an diese innere Erfahrung, die ihr normalerweise versuchen würdet zu vermeiden oder die ihr versuchen würdet auszulöschen. Das könnt ihr auf die gleiche Weise machen, wie ihr diese positive innere Erfahrung wachgerufen habt. Ihr könnt euch an eine bestimmte Zeit erinnern, zu der ihr euch so gefühlt habt. Oder an irgendetwas denken, was diese negative Erfahrung auslöst in euch. Und wenn es ein negativer Gedanke ist, könnt ihr diesen Gedanken in euch wecken. Wie fühlt sich das an? Welche Gedanken habt ihr? Welche Gefühle? Richtet eure Aufmerksamkeit jetzt bitte wieder auf dieses positive Gegenstück, das ihr in euch wachhalten wolltet. Bringt es wieder in euren Geist, egal, so wie es für euch passt, wie ihr das macht. Achtet auf die Freiheit, die ihr habt, diese beiden Zustände in euch wahrzunehmen und wie ihr die Möglichkeit habt, ganz flüssig zwischen den beiden Erfahrungen hin und her zu wechseln. Sagt eurem negativen Gedanken oder der negativen Erfahrung: Oh ja, da kommt dieser Gedanke wieder oder diese Erfahrung. Sorgen kommen und gehen. Das ist einfach die Art, wie die Psyche funktioniert. Das muss nicht unbedingt etwas heißen. Das bin nicht ich. Dieser materielle Geist, das bin nicht ich. Er nützt mir, um Krishna zu dienen, und ich benutze ihn gerne, um Krishna zu dienen. Aber letztlich ist es egal, wie genau mein Geist ist, weil egal, was für einen Geist man hat das Recht und die Möglichkeit, Krishna zu dienen. Und das ist das, was ich machen will. Bitte wieder zu eurem Atem und eurem Körper zurück. Öffnet eure Aufmerksamkeit wieder allen Klängen oder Gerüchen und Wahrnehmungen. Und wenn ihr soweit seid, dann bitte. bedankt euch innerlich bei euch selbst für eure Bereitschaft, euch auf dieses Experiment einzulassen. Und sagt euch, dass ihr die Übung jetzt beenden werdet. Ich würde jetzt die letzten paar Minuten des Vortrages gern nutzen und diesen inneren Frieden, den ihr hoffentlich jetzt spürt, um euch noch ein bisschen von dem ultimativen, positiven Gegenstück zu erzählen, nämlich Krishna. Und dann können wir das einfach mal ausprobieren, dass ihr, wenn ihr abgelenkt werdet oder an irgendwas denkt, wo ihr merkt, das war jetzt überhaupt nicht, gehört jetzt nicht zu dem Lila, dass ihr dann einfach so reagiert mit Loslösung und Distanz. Und einfach wieder dann zurückkommt mit eurem Fokus auf Krishna. Und hört jetzt bitte nicht so zu, als würde ich euch eine Geschichte erzählen. Das ist keine gute Nachtgeschichte, das ist kein Märchen, sondern das sind Erzählungen aus einer anderen Welt, die es wirklich gibt. Die Dinge, die da passieren und die Beschreibungen, die wir haben, die sind echt. Und das sind sozusagen, das sind wie, wir sind alle Reisende und wie zwei Reisende, die monatelang unterwegs sind, sich irgendwann hinsetzen und sehnsüchtig vielleicht von zu Hause berichten. Auf die Art und Weise können wir jetzt diese Geschichte hören. Das ist sozusagen eine Geschichte oder eine Erinnerung an unser Zuhause. Und ich hab einfach mal eine meiner Lieblingsthemen mitgebracht. Also, ich meine, sagen wir mal so, es ist schwierig, überhaupt ein Lieblingsthema auszusuchen, wenn es um Krishna geht. Aber wir haben das mal zusammengelesen mit einer Freundin und fanden das sehr erheiternd. Deswegen dachte ich, ich teile das mal mit euch. Und zwar geht es um Krishnas Essen mit seinen Freunden im Palast von Nanda Maharaj. Also als Szene könnt ihr euch vorstellen, ein Esszimmer mit großen Säulen aus Marmorfußboden, so Tischen, die sind nicht so ganz hoch, vielleicht so kniehoch, damit man auf dem Boden oder auf kleineren Stühlen ringsherum sitzen kann. An der Wand hängen so Wipfel und die Tapeten sind total bunt, dass so eine fröhliche Atmosphäre geschaffen wird für das Essen und für die Verdauung. In der Mitte steht ein mit Juwelen verzierter Tisch und am Rande des Tisches stehen verschiedene goldene Schüsseln, die gefüllt sind mit verschiedenen Gemüsepräparationen und dahinter stehen verschiedene Süßigkeiten und Milchprodukte. Und diese Schüsseln stehen jetzt nicht einfach so in Reihe und Glied wie bei einem Mathematiker, sondern die stehen in verschiedenen artistisch designten Formen. Dann in der Mitte ist ein goldenes Tablett mit einem riesen Berg Reis, der tropft vor Ghee. Und auf der rechten Seite ist noch ein goldener Teller mit verschiedenen Gewürzen. Ghee, Zitronenstückchen, Pickles. Pickles ist so ein eingelegtes Gemüse, was dann so würzig schmeckt. Ingwer und Mango und Senfsoße. Als das Essen dann so fertig sozusagen so angerichtet wurde von den Gopis, hat Yashoda Krishna Balaram gerufen und es gibt jetzt verschiedene Erzählungen. Manchmal ist Krishna mit seinem Vater, dann sitzt Nanda Maharaj in der Mitte, rechts sitzt Krishna und links sitzt Balaram und Nanda Maharaj kann mit der rechten Hand sofort direkt ins Krishnas Mund sozusagen füttern. Dann ist aber die Stimme insgesamt natürlich ein bisschen ernsthafter, wenn Erwachsene dabei sind. Dann gibt es Situationen, wo Krishna natürlich im Wald ist mit seinen Freunden, dann ist alles fröhlich und ausgelassen. Und hier haben wir eine Situation, wo Krishna mit seinen Freunden zu Hause bei sich ist. Also Balaram und er kommen hinein und sie bringen Mutter Yashoda Ehrerbietung da, oder Respekt steht hier. Und Krishna war total, obwohl er das wahrscheinlich jeden Tag sieht, steht hier, er war erstaunt, all diese wunderbaren Präparationen zu sehen. Balaram hat sich rechts neben Krishna gesetzt. Dann Radharanis älterer Bruder Sridham und Radharanis Cousin Suba, die haben sich links hingesetzt. Und gegenüber von Krishna saß der humorvolle Madhumanga. Rohini und Yashoda haben das Essen so einer bestimmten Reihenfolge aufgetan. Also da gibt es eine sehr, sehr detaillierte Reihenfolge. Ich weiß nur, dass man mit dem Sauren endet, wenn Krishna was serviert. Den Rest müsstet ihr nochmal nachlegen in der Bhagavad Bhagavatamrita. Aber sonst, wenn ich das alles aufzähle, dann reicht die Zeit leider nicht. Und dann hat Krishna und Balaram dann sozusagen entsprechend der Reihenfolge gegessen. Und das war alles so lecker, dass Krishna das alles hätte aufessen können, ohne sozusagen aufzuhören zu essen. Aber er wollte nicht, dass seine Freunde denken, er ist ein Vielfraß und hat deswegen immer nur so ein kleines bisschen genommen von allen. Aber er hat von jedem mindestens zweimal genommen, damit die Gopi, die das gekocht hat, nicht denken, es hat ihm wohl nicht geschmeckt, als er das erste Mal genommen hat. Also hat er es zweimal genommen. Mindestens. Die Gopas, die waren ausgelassen fröhliche Jungs. Die haben das Essen gelobt. Oh, lecker, lecker. Aber hier steht, dass Krishna eher ruhig war und sich einfach immer nur gedacht hat, lecker. Lecker. Und diese Vers von Sanatana Goswami finde ich besonders schön. Weder Worte noch der Geist können sich ein Bild ausmalen, wie das aussieht, wenn Krishnas liebliche Zunge an seine morgenrot-pinken Gaumen schlägt, wenn er kaut. Und wie die Zunge innerhalb seiner Wangen hin und her sich bewegte. In seinem wunderschönen Gesicht mit den wunderschönen tanzenden Lotusaugen und bogenähnlichen Augenbrauen. Also Krishna hat weitergegessen mit großem Appetit, um auch Mutter Yashoda zufriedenzustellen und auch um Radharanis Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, die ja das gekocht hat. Er hat seine Freunde ermutigt und hat gesagt, esst, esst, lasst ja nichts übrig. Mutter Yashoda hat verschiedene Gopis aufgerufen, die sozusagen immer das, was sie gekocht haben, gebracht haben. Und dann an einer Stelle hat Radharani mit ihren schönen blauen Augen zu Rangadevi signalisiert, dass diese besonderen Gangaja-Ladus, die sie extra zu Hause gemacht hatte und mitgebracht hatte, jetzt an der Reihe waren. Und dann wurden Krishna diese Ladus serviert. Krishna hat eins genommen und das in den Mund gesteckt und dann sein Gesicht furchtbar verzogen, als wäre das völlig bitter, was er gerade gegessen hat. Oh. Krishnas Bruder, es gibt verschiedene Reaktionen von den Anwesenden, hat gelächelt. Du wusstest wahrscheinlich schon, was da am Schild ist. Seine Mutter, Yashoda, war natürlich wütend, weil sie gedacht hat, hat irgendjemand gepusht beim Kochen und irgendwas Bitteres in die Süßigkeit reingemacht. Radharani tat das furchtbar leid. Und die Gopis, die Radharani nicht leiden können, die haben sich insgeheim gefreut. Weil jetzt Yashoda halt wütend war auf Radharani. Und dann hat Krishna die ganzen Süßigkeiten genommen und hat die ausgeleert auf einem Teller von einem Gopa, der aus Radharanis Familie ist. Und das ist für die meisten, wenn man jetzt oberflächlich schaut, könnte man denken, das hat ihm nicht geschmeckt, also hat das einfach alles auf den Teller von dem anderen geschüttet. Die innere Bedeutung ist, dass, weil das Radharani gemacht hat, das so lecker war, er das aus großer Liebe jemandem geben wollte, der mit ihr in Zusammenhang steht. Und sozusagen den Kreislauf der Bhakti fortzuführen. Krishna musste dann natürlich noch den Rest, also Balaram hat ja schon gelächelt, also ihm war irgendwie schon klar, dass das ein Scherz jetzt ist, weil Radharani kocht, macht keinen Fehler beim Kochen, aber Krishna wollte das immer noch aufklären, weil Radharani schon so verunsichert war, weil Yashoda eben jetzt so wütend auf sie war und deswegen hat er dann zu ihr geschaut und sein Augenbrauen bewegt und gelächelt auf eine Art und Weise, dass ihr klar war, das war ein Scherz, er wollte sie einfach ein bisschen veräppeln und necken. Mhm. überhaupt Krishna die ganze Zeit beim Essen immer wieder so von der Seite seiner Augen immer wieder in die Küche geschaut, um vielleicht einen Blick von Radharani zu erhaschen. Und Yashoda, jetzt könnt ihr alle was von Yashoda lernen, wenn ihr Prasadam austeilt, wie Yashoda das gemacht hat. Sie hat immer verschiedene Präparationen hervorgehoben und hat gesagt, oh Krishna Lal, das hier ist besonders lecker. Das hier ist ganz, ganz süß. Und das hier ist exotisch. Du musst das alles kosten. Ich habe das schon mal irgendwo gelesen, dass man, wenn man Devotis Prasadam serviert, dass man das dann verherrlichen soll, dass man irgendwie sozusagen den Appetit auf das Prasadam anregen soll. Hier, dieser wunderbare Reis, gekocht von Sadashiva, der ist besonders lecker. Bitte. Können wir dann mal ausprobieren. Heute kocht Ramona, genau, heute müssen wir sagen, hier. Das ist natürlich eine Voraussetzung, man muss wissen, was man da austeilt. Ne? Man kennt es vielleicht selber, wenn jemand fragt, ist das Chutney? Nee, weiß ich nicht, genau. Und es gibt ein Problem, das Mutter Yashoda hat, was sie wie einen Fluch auf ihren Schultern Lasten empfindet, nämlich, dass Krishna nicht genug isst. Der ist so dünn und so schwach und isst immer nicht genug. Und Madhu Mangal kennt das schon und macht einen Scherz mit ihr und sagt, ihr kennt das vielleicht, Madhu Mangal macht immer Scherze und Krishnas Eltern, die finden die manchmal, naja, nie so lustig, aber Krishnas Freunde schon. Und Madhu Mangal sagt zu Yashoda, oh Yashoda, Krishna hat eh keinen Appetit. Du kannst mir alles geben, was du ihm auf den Teller tun willst. Ich esse das auf für ihn. Und nach dem Essen, dann umarme ich ihn ganz fest und transferiere dann die Nahrung, dass er sozusagen dadurch seine Kraft bekommt. Krishna hat dann auf diesen Witz gelacht, hat fünfmal mit beiden Händen so auf seinen Teller, aus seinem Teller Fasan geschöpft und alles auf Madhu Mangals Teller gelegt. Madhu Mangal hat sich gefreut und es gibt so ein was, das macht Madhu Mangal wirklich, also das ist nichts Ausgedachtes. Er klatscht sich immer so in seine Achselhöhle, um ein irgendwie lustiges Geräusch zu. Also ich kann das nicht, aber er macht dann irgendwie so und dann gibt es ein Geräusch oder irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie, ne? Das kennt ihr. Und da hat er sich so gefreut, hat er dieses Geräusch gemacht und dann hat er kräftig angefangen, das alles zu essen, was auf seinem Teller war. Und hat zu Yashoda gesagt, Yashoda, das ist trocken, ich brauche noch ein bisschen Joghurt, bitte. Also ist Yashoda weggegangen, um ihm Joghurt zu holen. Dann hat Madhu Mangal gemerkt, dass es doch ein bisschen viel ist und hat zu einem anderen gesagt, guck mal da drüben, ein Affe, der will uns bedrohen, der will uns beklauen. Und haben sich alle umgedreht, um den Affen zu begutachten. Also hat Madhu Mangal in der Zeit schnell alles von seinem Teller runtergenommen und auf die Teller von den Armen gelegt. Dann kam Yashoda wieder mit dem Joghurt, den Madhu Mangal haben wollte. Und er hat gesagt, oh, ich bin schon satt, ich habe jetzt alles aufgegessen, jetzt brauche ich Sweetreis. Madhu Mangal hat weiter so Scherz gemacht und mit anderen hat, Krishna hat überhaupt keinen Appetit auf so ein leckeres Essen. Balaram, der isst sowieso immer bloß eine Handvoll. Shridam, der ist irgendwie von Natur aus so ein schwacher Esser. Und Super, guckt euch den mal an. Der ist schon so ausgemagert, der isst sowieso immer zu wenig. Also auf der einen Seite haben wir so ein leckeres Festmahl und auf der anderen Seite total unqualifiziert Esser. Das ist wie, wenn man total gutes Gedicht jemandem vorträgt, der überhaupt keinen Sinn für Poesie hat. Es gibt nur einen wahrhaft qualifizierten Esser hier. Könnt ihr euch wahrscheinlich denken, wer das ist. Und dann hat Shridam mal das kommentiert und hat gesagt, Madhu, du solltest sofort eine große Opferung deinem Bauch da bringen, denn das ist der einzige Grund, warum du überhaupt ein Brahmana geworden bist. Madhu sagt, ach du bist ja nur ein dummer Kurdenjunge. Du weißt nichts darüber, wie man wirklich Rasa kostet. Ich bin ein Pandit und nicht so ein Ignorant wie du. Jeder, der mir was zu essen gibt, wird das Ergebnis aller Feueropfer erlangen, die man normalerweise dem Herrn da bringt. Das kennt ihr vielleicht auch, das ist so ein Running Joke, so ein immer wieder aufklärender Gag zwischen Madhu Mangal und den Kurdenjungen, dass er sich abhebt dadurch, dass er ein Brahmana ist, was man eigentlich nicht machen soll als Brahmana, und deshalb ist es lustig. Also er und Nandimukhi sind die Töchter oder die Kinder von Sanipani Muni, also auch dem Lehrer von Krishna. Und der auch wiederum, also sie sind die Enkel von Purnamasi und das ist sozusagen so die heilige, gelehrte Familie im Vrindavan. Und da, also er ist der Einzige, der aus der Familie, der das macht, aber er gibt damit sozusagen immer an. Also immer wenn irgendwas ist, dann sagt er, ich bin ja ein Brahmana, ihr könnt das nicht nachvollziehen. Und Sridharam hat das kommentiert, also Radharanis ältere Bruder. O Brahmana, selbst in 100 Geburten wirst du die Vedas und Smritis niemals verstehen. Du bist sowieso nur ein Brahmana, weil du eine Schnur trägst. Krishna hat jetzt dazwischen was gesagt. O Madhu Mangal, Bato, wird er manchmal genannt. Hast du denn alle Rasa Shastras studiert? Und Rasa, das heißt ja eigentlich liebevoller Austausch, eine bestimmte Art von liebevollen Austausch, wird aber manchmal auch als Geschmack übersetzt, weil sozusagen die bestimmte Art des Austausches auf eine bestimmte Weise schmeckt. Und Madhu Mangal antwortet jetzt eben auf diese andere Bedeutung, nämlich auf Geschmack. Und er sagt, ja klar, ich kenne mich damit bestens aus. Manche sagen, dass es 8 Rasas gibt, aber ich sage, es gibt nur 6 Rasas. Nämlich, wir können das Essen, die wunderbare Form des Essens sehen. Wir können die Weiche des Essens spüren mit den Händen. Wir können den wunderbaren Duft riechen. Wir können die Süße kosten. Wir können den tollen Klang hören, wenn wir das Essen im Mund kauen. Und wir können uns im Geiste fröhlich spüren, wenn wir es verdauen.
Prasadam-Yoga. Ne?
Genau. Das erklärt Madhu Mangal. Prasadam-Yoga. Balaram war sehr neugierig geworden über Madhu Mangals neue Rasa-Theorie und hat ihn gefragt, was sind denn die Anubhavas, die Sanchari-Bhavas, Dahi-Bhavas? Wie kann man Rasa erfahren? Bitte erkläre das jetzt mal und liefern auch Beweise. Madhu Mangal antwortet, Uhaladar, Gelehrte vom Rasa sagen, dass man, nachdem man Rasa gekostet hat, Tränen verspürt. Ich sage andersherum, ich fange an zu weinen vor Hunger, vor dem Essen. Wenn ich viel esse, dann werde ich total fröhlich. Und die Haare von meinem Körper stehen auch nicht. Zufriedenheit vom Essen lässt mich mit Zufriedenheit glänzen oder leuchten. Während ich esse, wird meine Stimme so stockend, weil ich in Ekstase rufe. Und ich falle in eine Starre vor Leid, wenn ich nicht genug Süßigkeiten esse. Ihr seht gerade, dass ich schwitze. Right now you can see that I'm perspiring and after eating a huge quantity of food I faint. Also jetzt, ihr könnt sehen, dass ich jetzt schwitze und wenn ich ganz viel gegessen habe, dann falle ich in Ohnmacht. Im Moment spüre ich die Sanchari-Bhavas der Müdigkeit, Nachdenklichkeit und der Schläfrigkeit. Es gibt nur einen wirklichen Rasa und der heißt Geschmack, also Tastefulness, und den kann man in verschiedenen Arten erfahren. Sridharam sagt, oh Madhu Mangal, eigentlich soll ein Brahmanas im Wald leben und nur Wurzeln, Blätter und Früchte essen, also Wurzeln, Blätter und Früchte. Du sollst ihn nicht so genießen. Hör doch mal auf, dieses ganze luxuriöse Essen zu essen. Geh in den Wald und übe Entsagung aus. Madhu Mangal sagt, oh Sridharam, alles was du sagst ist wahr. Und ich habe das alles schon gemacht in meinem letzten Leben. Deshalb kann ich jetzt die gute Frucht erfahren, dass ich das jetzt dieses gute Essen essen kann, weil ich so gefastet habe im letzten Leben. Und der einzige Grund, warum ihr alle hier sitzt und das mitessen könnt, ist, weil ihr meine Gemeinschaft habt. Subha sagt, ach Krishna, wir sollten das Essen lieber den Affen geben, denn sie sind qualifizierter als Brahmana, als Madhu Mangal. Krishna sagt, aber super, Brahmanas und Affen, es gibt ja schon einen starken Unterschied. Warum vergleichst du sie? Subha sagt, oh Krishna, ich sehe keinen Unterschied zwischen einem Brahman und einem Affen. Einfach nur, ob man den einen oder anderen Körper hat, da sollte man keinen Unterschied treffen. Um der Welt seine Gelehrtheit zu zeigen, hat dieser Brahmana das Wort Brahman so interpretiert, dass es heißt, sein Bauch, der grenzenlos ist und so ausgedehnt wie das Brahman. Madhumangas Verehrung des Brahmans ist Selbstverehrung. Und deshalb feiert dieser Brahmachari das Brahman mit seinem Bauch und meditiert dreimal am Tag darüber, wie er ihn auffüllen kann. Manchmal wird er so vertieft, große Mengen von leckerem Essen zu essen, dass er so wie ein Affe mit beiden Händen isst. Subal hat auf diese Weise alle zum Lachen gebracht und auch Madhumangal hat sehr, sehr herzlich und laut mitgelacht. Und da könnt ihr auch den Unterschied sehen. Das ist jetzt nicht so ein Ärgern und Sticheln wie in der Matrienwelt, sondern Madhumangal macht das mit Absicht, dass er sich lächerlich verhält, damit alle was zu lachen haben. Und dann hat er so laut gelacht, dass er anfing, sich zu verschlucken an dem Essen, was er im Prasadam, was er im Hals hatte. Und dann wurde sein Kopf hochrot und ist so ein bisschen verstickt. Und dann kam Yashoda und hat gesagt, oh Batu, hör auf zu lachen, während du isst. Entspann dich. Ihr anderen, lasst ihn jetzt in Ruhe. Er soll jetzt in Ruhe essen. Also Yashoda hat das dann mal beendet. Es endet dann damit, dass Krishna immer mehr seinen Appetit verliert und sich langsam danach sehnt, in den Wald zu gehen, um sich mit Radharani und die Gopis zu treffen. Und es geht jetzt noch ein bisschen hin und her. Wer das noch lesen will, kann mir eine E-Mail schreiben, dann schicke ich euch den Text. Ich kürze das jetzt mal ab, weil die Zeit schon vorangeschritten ist. Ja, Yashoda und Rohini versuchen noch eine Weile, Krishna dazu zu kriegen, mehr zu essen. Und sie stopfen ihn auch noch. Und er isst noch so ein bisschen, damit er sozusagen seine Ruhe hat und Yashoda zufrieden ist. Am Ende sind alle so ungeduldig, in den Wald zu gehen. Und dann waschen sie ihre Hände mit duftender Erde. Das sieht man auch mal schon noch im Pundarpnis, ihr Geschirr so mit Erde und Lehm putzen. Dann haben sie ihre Zähne mit so bestimmten Grashalmen so als Zahnstocher geputzt. Und dann hat Krishna noch so ein Nachgeschmackspuder gekriegt, damit er noch so einen guten Nachgeschmack im Mund hat. Das war aus Kampfer, Rosenpuder, Klee und Kardamom. Und dann hat jemand noch mit der linken Hand Krishnas Bauch massiert, damit er eine gute Verdauung hat. Manchmal macht das ja Shota, hier in dem Fall macht das ein Diener namens Jambula. Und dann hat dieser Diener noch Krishna ein frisches Panblatt gegeben zum Kauen. Krishna hat das gekaut und dann hat er ohne die andere Leute neu so suspicious zu machen, also ich sag mal suspicious, verdächtig zu machen, hat er das Panstück aus seinem Mund rausgenommen und hat Shrimati Radharani tief in die Augen geschaut und das Panstück in den Mund ihres Cousins gesteckt. Und das ist für den oberflächlichen Betrachter nichts weiter, aber das war für Krishna so wie, ich gebe das dir. Und Sanatan Goswami verherrlicht Krishna und sagt, ohne andere verdächtig zu machen, hat Krishna, der beste aller romantischen Helden, Shrimati Radharani zufriedengestellt, indem er dieses wünschenswerte Überbleibsel direkt in den Mund ihres Familienmitglieds gesteckt hat. Also das ist so das Prasadam, was am meisten begehrt ist, das, was Krishna komplett im Mund hatte und dann ausspuckt. Also nicht nur angebissen hat, sondern und das hat er sozusagen auf diese Weise heimlich Shrimati Radharani gegeben. Shivindavandam ki jai, Madhumangal ki jai, Krishna Balaram ki jai. Habt ihr noch Anmerkungen oder Fragen?
Um einen Punkt dazu sagen, vielleicht können wir auch darüber nachdenken, denn was du am Anfang gesagt hast, wie wir selber so Schwierigkeiten haben mit dem Geist und all sowas, dass wir das bei anderen auch sehen, dass die auch das haben. Wenn die mal komische Sachen machen, dass wir verstehen, oh, die sind jetzt nur auch gerade in diesem Prozess drin, ja, und nicht denken, oh, so verhält sich kein Devoti, das wird so ein Heiliger sein, geht ja gar nicht. Ne? Sondern wir merken, oh, die sind da drin in dem Prozess und das ist total okay. Ne?
Stimmt. Ja, schöner Punkt. Danke. Also die gleiche Annahme und Compassion oder Barmherzigkeit, die man sich selber darf, zuteilen werden sollte, auch anderen zu kommen zu lassen. Okay.
Ich wollte noch gut sagen, dass um diese schlechte, negative Gedanken zu vertreiben, dass die nicht zurückkommen, die beste Methode ist Hare Krishna Mahamantra. Dass jeder, der das rausprobiert, wird es sehen, dass als Beispiel, kleines Beispiel, viele Male hier einfach, wir haben irgendeine Melodie gehört, die uns verfolgt. Das zum Beispiel bringt nichts mit sich, ist einfach eine, also schlechte Musik, aber verfolgt uns. Wenn wir versuchen, einfach Mahamantra mit dieser Musik zu singen, das geht alles weg. Oder was auch immer Schlechtes bei uns vorgeht. Das ist ein heiliger Name Gottes. Und auch, ja, wunderbare Mantra. Du kannst wahrscheinlich viel mehr darüber sagen.
Ich danke, genau. Ja. Das ist die Zusammenfassung des Vortrags in der Nutshell. Genau. Genau. Okay. Dann die Ansage machst du nach der Gaura Arati oder jetzt? Na, okay, dann machen wir jetzt noch die glückweisende Gaura Arati. Und dann wird Sadashiva euch das nächste Mal wieder ansprechen. Okay.